SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herner, guten Morgen. US-Präsident Biden hat sich in einer Rede aus dem Weißen Haus erstmals zu seinem Rückzug aus dem Wahlkampf geäußert. Unter anderem sagte er, die Nation stehe vor einer entscheidenden Wahl zwischen Hoffnung und Hass. Aus Washington berichtet Katrin Brandt.
Warum er nicht mehr antritt, ob es an der Gesundheit oder den schlechten Meinungsumfragen lag, das erfuhren die Zuschauerinnen und Zuschauer von ihrem Präsidenten nicht. Nur so viel, er habe entschieden, dass der beste Weg nach vorn sei, die Fackel an die nächste Generation weiterzureichen, sagte Joe Biden in seiner Fernsehansprache. Es sei Zeit für neue, frische, jüngere Stimmen. Außerdem wolle er seine Partei einen. Er liebe dieses Amt, aber er liebe sein Land noch mehr. Biden glaubt zwar, dass er mit seiner Bilanz als Präsident eine zweite Amtszeit verdient hätte, aber, sagte er, nichts dürfe der Rettung der Demokratie im Weg stehen, das gelte auch für den persönlichen Ehrgeiz. Nun solle seine Vizepräsidentin kandidieren. Gestern lobte er Kamala Harris als erfahren, zäh und fähig.
Kurz vor dieser Rede hat Israels Ministerpräsident Netanyahu vor dem US-Kongress gesprochen und er hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es eine Vereinbarung über eine Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln aus dem Gazastreifen geben kann. Konkrete Neuigkeiten nannte er in dieser Rede aber nicht. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Er betonte in seiner Rede im US-Kongress, der Krieg könne enden, wenn sich die Hamas ergebe, die Waffen niederlege und alle Geiseln freilasse. Nach dem Sieg Israels über die Hamas könne ein neues Gaza entstehen, so Netanyahu. Israel habe dabei keine Pläne, Gaza wieder zu besiedeln. Israel werde aber die Sicherheitskontrolle über das Gebiet behalten. Netanyahus Rede wurde von Applaus und zum Teil stehenden Ovationen, vor allem von republikanischen Kongressteilnehmern begleitet. Einige Demokraten waren der Rede dagegen aus Protest gegen Netanyahus Kriegsführung ferngeblieben.
FDP-Generalsekretär Jir Sarai hat das gestern erlassene Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg als überfällig bezeichnet. Der Außenpolitiker, der in Teheran geboren wurde, sagte in den ARD-Tagesthemen, nun seien Vergeltungsaktionen des Iran zu befürchten.
Die Ereignisse werden in Teheran sehr sorgfältig geprüft und beobachtet. Und dieses Regime ist schon in der Vergangenheit im Ausland, sowohl in Europa als auch außerhalb Europas, sehr aktiv gewesen, wenn es darum ging, auch vor allem politische Gegner mundtot zu machen oder zu bedrohen. Von daher halte ich das für außerordentlich oder zumindest für sehr wahrscheinlich, dass auch hier Aktivitäten dieser Art geprüft werden und auch hinterher vollzogen werden.
Am Flughafen Köln-Bonn läuft der Flugverkehr wieder weitgehend normal. Klimaaktivisten hatten sich ja gestern dort auf einer Rollbahn festgeklebt und den Betrieb zeitweise blockiert. Aus Köln berichtet David Rühl.
Für ein paar Verbindungen ab Köln-Bonn gibt es laut Flughafen zwar noch ein wenig Verspätung, aber das eher im üblichen Rahmen. Flugausfälle seien für den Morgen nicht absehbar. Damit beginnt nun die Aufarbeitung und vor allem die Frage, wie das Gelände besser vor Aktivisten geschützt werden kann. Mitglieder der Klimagruppe Letzte Generation hatten gestern Morgen Zäune durchschnitten, waren auf das Rollfeld gelaufen und hatten sich dort festgeklebt. 3 Stunden wurde der Flugbetrieb eingestellt. Mehr als 30.000 Reisende waren von Flugausfällen und Verspätungen betroffen. Unabhängig von den Strafermittlungen der Polizei prüfen nach WDR-Informationen nun mehrere Fluggesellschaften, ob sie Schadenersatz in Millionenhöhe gegen die Aktivisten fordern.
Der Tarifstreit im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz scheint beigelegt zu sein. Verdi-Verhandlungsführer Berschneider sagte dem SWR, beide Tarifparteien hätten das Ergebnis einer Mediation angenommen. Demnach soll es in 3 Schritten jeweils 5% mehr Geld geben, außerdem einen Inflationsausgleich und eine Einmalzahlung. Damit dieses gesamte Paket aber in Kraft treten könne, müsse das Land den ÖPNV-Index einführen. Dieser soll unter anderem für einen flexibleren Ausgleich von Personalkosten durch Zuschüsse aus öffentlicher Hand sorgen. Im Stadtgebiet von Basel sind weitere schädliche Japankäfer in die Fallen gegangen. Eine neue Fundstelle liegt dabei nur rund 1 Kilometer von deutschem Gebiet entfernt. Das Landratsamt Lörrach hat nun verschiedene Maßnahmen erlassen. Vanessa Amann berichtet.
Ob Inhaber von Baumschulen, Gartenbauunternehmen oder von Hausmeisterdiensten, sind die Betriebe oder Kunden in der Pufferzone im Landkreis Lörrach, so sind sie alle von den Maßnahmen betroffen. Denn aus der sogenannten Pufferzone, die sich 5 Kilometer um die Fundstellen erstreckt, darf keine Erde und kein Grünschnitt in andere Zonen gebracht werden. Lösungen, wohin die Betriebe ihre großen Mengen an Abfall bringen sollen, gibt es im Kreis bislang nicht. Deshalb werden sie oft auf dem Betriebsgelände gesammelt. Der Pflanzenschutzdienst informiert erneut, dass es sich um einen sehr gefährlichen Schädling handelt, dessen Ausbreitung unbedingt gestoppt werden muss.
In der Altstadt von Konstanz ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei dem SWR mitgeteilt hat, brennt ein Ladengeschäft mit Wohnungen, auch ein Möbelhaus sei betroffen. Ein Mensch ist den Angaben zufolge schwer verletzt worden. Weitere hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten. Mehrere angrenzende Gebäude wurden evakuiert. Ein Polizeisprecher sprach von einem heftigen Brand mit starkem Rauch. Die Olympischen Spiele sind offiziell noch gar nicht eröffnet. Trotzdem waren Fußballer und Rugbyspieler schon gefordert. Das Olympische Fußballturnier startete gestern. Allerdings, wie Silke Heine berichtet, ein bisschen turbulent.
Für Argentiniens Fußballer hat die erhoffte Goldmission mit einer Niederlage begonnen. Die Südamerikaner verloren ihr Auftaktspiel gegen Marokko mit 1:2. Das Ergebnis stand wegen eines marokkanischen Platzsturmes, einer langen Unterbrechung und einem Videoschiedsrichterentscheid erst 4 Stunden nach Anpfiff fest. Begleitet von Pfiffen und dem Schwenken palästinensischer Fahnen hat Israel in seinem Auftaktspiel einen Punkt erkämpft. Gegen Mali hieß es am Ende 1:1. Die israelische Olympiadelegation steht vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts unter verstärktem Polizeischutz.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Das wird heute oft sonnig. Gelegentlich ziehen lockere Schleierwolken durch. Am Nachmittag können die in Rheinland-Pfalz auch ein bisschen dichter sein, aber trocken bleibt's. Der Morgen heute recht kühl. Danach wird's angenehm warm und gar nicht so schwül. Das Ganze heute bei 22 bis 28 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Jeden Morgen schauen wir diese Woche hier in SWR aktuell auf die beginnenden Olympischen Spiele, immer unter einem anderen Aspekt. Heute soll es um die Macht der Bilder gehen, von denen wir auch bei Olympia natürlich wieder viele zu sehen bekommen werden. Jeder kennt ja solche berühmten Bilder aus dem Sport, etwa die Aufnahme des jamaikanischen Sprinters Usain Bolt kurz nach seinem Weltrekord oder das Foto der deutschen Fußballer 2014 mit dem WM-Pokal. Das sind wirklich Bilder, die Geschichte geschrieben haben. Felix Schliekes ist Sportfotograf. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte hören, ob man denn als Sportfotograf in dem Moment des Fotografierens weiß, dass man gerade genau so einen historischen Moment eingefangen hat.
Ja, absolut. Man drückt auf den Auslöser und meistens weiß man dann schon, dass das Zusammenspiel zwischen Emotionen und Action halt einfach so gut ist, dass man ja sich sicher ist, das war's.
Wobei man beim Sport natürlich nie richtig weiß, was kommt danach raus. Werden das positive oder negative Emotionen sein? Kann man sich auf so ein Sportereignis einfach überhaupt vorbereiten oder muss man einfach dabei sein und abwarten, was passiert?
Ja, vorbereiten bedingt. Es ist natürlich möglich, vorher sich zu überlegen, welche Position ich bei welcher Sportart wähle und welches Equipment ich nehme. Der Rest passiert, wie es passieren soll und man versucht, das Beste daraus rauszuholen.
Nun gab es früher in Anführungszeichen nur die Zeitungen, für die Fotos natürlich wichtig waren. Längst haben wir das Internet, längst haben wir Social Media. Sind also Bilder von Sportereignissen im Prinzip mittlerweile noch wichtiger geworden, als das früher mal der Fall war?
Ich sage natürlich ja als Sportfotograf. Ich persönlich finde immer, dass die Bebilderung auch einfach wichtig ist, um an Beiträgen hängen bleiben. Ein aussagekräftiges Bild leitet mich ja im Prinzip direkt auch zu dem Beitrag darunter, der da geschrieben steht. Ist das nicht der Fall, finde ich, gerade in Social Media scrollt man das dann doch sehr schnell über.
Das heißt, der Einfluss auf die Sportberichterstattung von Bildern ist durchaus da?
Auf jeden Fall.
Glauben Sie denn, dass die Bilder dieses Mal bei diesen Spielen in Paris möglicherweise andere Emotionen transportieren werden als sonst?
Ich denke nicht. Es kommt natürlich immer auf die Situation an. Also ich denke, dass das bei jedem Großereignis eigentlich immer immens wichtig.
Wenn Sie zurückschauen auf die vielen, vielen Bilder, die Sie schon gemacht haben, können Sie überhaupt sagen, wie viele das waren ungefähr?
Ich kann es nicht sagen, nee. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber gibt es da so ein Bild, einen Moment, bei dem Sie heute noch sagen, boah, dieses Bild, das war wirklich toll?
Ja, das sind immer so Reihen, die mir im Kopf bleiben. Das sind immer die Aktionen, die ich mit meinen eigenen Vereinen, die ich begleite, wie die HSV-Frauen und dem Buxtehuder SV, die mich auch persönlich emotional ein bisschen catchen. Das sind die, die für mich immer in Erinnerung bleiben.
Der Sportfotograf Felix Schliekes. Morgen früh spreche ich dann mit Timo Boll, dem erfolgreichsten deutschen Tischtennisspieler. Er ist zum 7. Mal bei Olympia dabei und wahrscheinlich auch zum letzten Mal. Alles, was wichtig ist bei diesen Olympischen Spielen, erfahren Sie dann ab morgen bis zum 11. August auch immer hier in SWR aktuell in der Sportschau live, der Olympiaabend, täglich von 19 bis 22 Uhr.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Deutsche Bahn zieht heute eine wirtschaftliche Bilanz zum ersten Halbjahr. Die Nachrichtenagentur Reuters hat schon vorab berichtet, die Bahn habe ein Minus von 1,2 Milliarden Euro eingefahren. Als Grund wird vor allem das marode Netz genannt, in das Milliardensummen fließen. Unter diesem Druck gäbe es deshalb auch Pläne, die Verbindungen auszudünnen. Ronald Lessig dazu.
Die Deutsche Bahn nimmt demnach vor allem ICE- und IC-Strecken ins Visier. Im Fernverkehr werde so auf die schrumpfende Pendlerzahl und die Konkurrenz des Deutschland-Tickets reagiert. Dort, wo viel Betrieb sei, könnten Hauptrouten aber zum Halbstundentakt erweitert werden. Welche Strecken betroffen sein könnten, ist noch nicht bekannt. In dem Strategiepapier werden außerdem weitere Preiserhöhungen angedeutet.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung plant, die Anforderungen für den Um- und Ausbau bestehender Gebäude zu senken. So solle mehr Wohnraum geschaffen werden. Das hat das Bauministerium dem SWR mitgeteilt. Oliver Böhm.
Auch in Rheinland-Pfalz mangelt es in vielen Kommunen an Wohnungen. Wenn beispielsweise Büroflächen wegen zunehmender Arbeit im Homeoffice nicht mehr gebraucht werden, könnten sie in geeigneten Lagen zu Wohnungen umgebaut werden. Bislang bedeutet eine andere Nutzung aber, dass dann die heute gültigen, strikteren Normen etwa beim Schallschutz für Wohnraum eingehalten werden müssen. Um diese zu erfüllen, sind die Umbauten meist aufwendig und teuer. Dabei ist Umbauen laut Bauministerium und Experten meist ökologischer als neu zu bauen. Geplant ist, dass sich der Landtag im Herbst mit den Änderungen befasst.
Mehr dazu dann auch heute Abend in Zur Sache Rheinland-Pfalz ab 20.15 Uhr im SWR. Am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig geht es heute um die Frühphase der Corona-Pandemie. Manches muss man sich ja erstmal wieder ins Gedächtnis rufen, was damals so alles verboten war. Geschäfte mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern durften nicht öffnen. Und auch Absperrungen, um die Verkaufsfläche kleiner zu machen, waren nicht erlaubt. Ob das aber rechtens war, wollen die Richter heute Vormittag entscheiden. Geklagt hat die Betreiberin eines Elektronikmarktes in Sachsen. Sie beruft sich auf ihr Grundrecht der Berufsfreiheit und auf den Gleichbehandlungssatz im Grundgesetz. Viele Tätowierfarben überschreiten die vorgeschriebenen Grenzwerte und enthalten teils gesundheitsschädigende Substanzen. Das ist das Ergebnis eines Sonderprojekts der chemischen Veterinär- und Untersuchungsämter, das dem SWR vorliegt. Verbraucherschutzminister Haug stellt heute den Jahresbericht der Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg vor. Knut Bauer.
27 Farben, die in Tattoo-Studios verwendet werden, wurden von den Experten untersucht. 17 Produkte, also rund zwei Drittel der Tätowierfarben, haben Grenzwerte der EU-weiten gesetzlichen Regelungen zum Teil mehrfach überschritten. 9 Produkte enthielten nicht zugelassene Farbstoffe. In 4 Proben war zu viel Blei oder Arsen. Bei 3 Farben lag das möglicherweise krebserregende Formaldehyd über dem Grenzwert. Die beanstandeten Mittel dürfen nicht mehr verkauft oder zum Tätowieren verwendet werden. Das Verbraucherschutzministerium will gezielt weitere Kontrollen und Untersuchungen durchführen.
In Heidelberg gibt es ab heute eine Waffen- und Messerverbotszone. Sie umfasst die Kurfürstenanlage zwischen Römerkreis und Hauptbahnhof und die angrenzenden Grünflächen. Christian Haug.
Die Kurfürstenanlage, vor allem die Grünanlage in ihrer Mitte, hat sich in den letzten Jahren zu einem Kriminalitäts-Hotspot in Heidelberg entwickelt. Erkenntnisse der Polizei zeigten deutlich, dass es dort besonders häufig zu Straftaten mit Messern komme, heißt es von der Stadt. Deshalb sind ab jetzt in diesem Bereich Messer mit einer Klingenlänge ab 4 Zentimetern und andere Waffen verboten. Sonst droht eine Geldstrafe bis zu 350 Euro. Das Verbot gilt freitags und samstags von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens, außerdem in den Nächten vor Feiertagen.
In Bayreuth beginnen am Nachmittag die Wagner-Festspiele. Eröffnet werden sie mit einer Neuinszenierung der Oper Tristan und Isolde. Die vielleicht wichtigere Premiere ist aber, dass dieses Jahr erstmals vor allem Frauen am Dirigentenpult stehen. Die Australierin Simone Young wird als erste Frau den vierteiligen Ring der Nibelungen dirigieren. Morgen werden die Olympischen Spiele offiziell eröffnet. Die Wettbewerbe haben schon begonnen. Wir haben ja gerade schon berichtet, heute wird es auch aus deutscher Sicht sehr spannend werden. Die deutschen Handballfrauen treffen bei ihrer ersten Olympiateilnahme seit 2008 zum Auftakt auf Südkorea. Und die deutschen Fußballerinnen mit Trainer Horst Ruber spielen in Marseille gegen Australien. Und in Berlin muss Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger heute liefern.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Die Union hat ihr nämlich bis heute Zeit gegeben, 100 Fragen zur Fördermittelaffäre zu beantworten. Da geht es um den Vorwurf, dass das Forschungsministerium die Wissenschaftsfreiheit nicht respektiere. Gedanken dazu von unserem Hauptstadtkorrespondenten Jan-Frederik Willems.
Die Union wendet gegen Forschungsministerin Stark-Watzinger das an, was man in der IT eine Denial of Service oder kurz DOS-Attacke nennt. Dabei wird eine Website mit so vielen Anfragen bombardiert, dass der Server zusammenkracht. Und die Taktik der Union hat's in sich. Die Fragen reichen von sehr privat, war die Ministerin vom 7. bis 16. Mai im Urlaub, bis sehr deutsch, sieht sich die Ministerin dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Aktenführung verpflichtet. Sehr schwierig, da Nein zu sagen. Alles in allem auf jeden Fall eine effektive Technik, um das Forschungsministerium lahmzulegen. Vorsicht nur, dass die Union nicht selbst zum Ziel der nächsten DOS-Attacke wird. Da gäbe es nämlich eine ganze Menge Fragen, die man stellen könnte. Zum Beispiel, wenn der Union Geld für die Bundeswehr wirklich so wichtig ist, wieso haben dann Unionsverteidigungsminister sie kaputt gespart? Weshalb ist verantwortungsbewusster Umgang mit Staatsgeld für die CSU ein Thema? War es nicht CSU-Verkehrsminister Scheuers Mautdebakel, das den Bund eine 250 Milliarden Euro kostet? Und warum beklagen CDU und CSU sich so sehr über Bürokratie, wo sie doch 16 Jahre an der Macht Zeit hatten, sie abzubauen? Fragen über Fragen. Aber ich höre lieber auf. Nicht, dass das hier als DOS-Attacke missverstanden wird.
Gedanken waren das von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.